Hallo Julius, wie geht's dir?
Mir geht's ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Mir geht's richtig gut.
Warum?
Hab drei schöne Tage gehabt. Ich war am Wochenende bei einem Cheerleading-Wettkampf.
Wow.
Das war sehr spannend.
Wer hat gewonnen?
Weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass unsere Tochter in ihrer Alterskategorie, in dem Level, in dem sie unterwegs ist, vierte von 16 geworden ist.
Drin oder draußen?
In Magdeburg auf der Seebühne, also drin draußen.
Da ist ein Dach drüber, aber die Leute, die Zuschauer sitzen draußen.
Und das war sehr schön. Es war wirklich sehr schön. Und sie hatten ein Ticket gewonnen nach Italien.
Was?
Nächstes Jahr geht's nach Italien zum Wettkampf.
Wow.
Und wir haben noch Glück gehabt. Es gab Italien, Frankreich oder Orlando.
Armenien.
Orlando.
Armenien.
Orlando.
Armenien.
Orlando.
Armenien.
Wow. Ich bin wirklich froh, dass nicht Orlando gewonnen ist.
Weil Orlando ist nicht so schön.
Weil es einfach super teuer ist.
Ich denke, Karte gewonnen.
Nee, nichts Karte gewonnen. Ach so, ja. Nee. Also du bekommst quasi den Zugang zu dem Wettbewerb.
Und wo in Italien?
Das wissen wir noch nicht.
Orlando. Ja, cool.
Ja. Wie geht's dir?
Prima.
Prima?
Richtig gut.
Warum richtig gut?
Kurze Woche, viel zu tun.
Warte mal ganz kurz. Für viele Menschen würde das Stress bedeuten. Kurze Woche, viel zu tun. Für dich nicht.
Besser als lange Woche wenig zu tun.
Ich glaube, dass das für viele Menschen die Idealvorstellung ist.
Nicht für mich.
Was ist denn das Highlight der vor uns liegenden vier Tage für dich?
Oh, es gibt so viele. Morgen bin ich in Polen.
Wirklich in Polen oder in der Botschaft?
Nee, in Polen.
Ah ja.
Polen. Posen.
In Posen.
Poznan. Ich glaube, da wird schön.
Alter, davon gehe ich aus. Morgen ist vor allem nicht ganz so warm wie heute. Also man muss dazu sagen, wir zeichnen gerade in der Woche auf, bevor diese Folge ausgestrahlt wird.
30 Grad.
Heute.
Gestern auch schon.
Aber heute auch.
Boah. Wahnsinn. Wir reden heute über Armenien. Das habe ich dir angekündigt. Ein Land am Scheideweg. Stell dir vor, du lebst in einem Land. Wir sind ja fast in der Nähe gerade geografisch unterwegs gewesen. Größer als die Schweiz, kleiner als Brandenburg. Du freust dich ja immer, wenn du was
in
Saarländern.
Ja. Warte, größer als die Schweiz, kleiner als Brandenburg.
Ja.
Das heißt, hast du eine Vorstellung? Größer als das Saarland,
ja.
Aber kleiner als Rheinland-Pfalz.
Auch.
Ja.
Auch
das. Ja, damit kann ich was anfangen.
Damit kannst du mehr anfangen.
Ja.
Von vier Seiten eingeschlossen, von alles ganz angenehme Partnerländer, die man haben will als Nachbarn. Russland, die Türkei, Aserbaidschan und Georgien. Der Völkermord ist noch im kollektiven Gedächtnis. Jahrzehntelang hast du für ein Stück Gebirge Krieg geführt.
Mhm.
Und dieses Land hat gerade innerhalb von wenigen Monaten, und das ist auch nicht so richtig in den Nachrichten, glaube ich, wahrgenommen worden, eine der kühnsten geopolitischen Kehrtwenden vollzogen. Also die Zäsur seit dem Ende der Sowjetunion für Armenien. Wie viele Menschen?
Wie viele Menschen waren daran beteiligt?
Leben in Armenien? Wir reden ja gerade über das Land.
Wie viele Menschen leben in Armenien? Also, wenn das Land kleiner ist als Rheinland-Pfalz.
Sag doch mal, was du darüber weißt.
Ich weiß seit dem letzten Mal, dass wir, als wir miteinander besprochen haben, die Hauptstadt ist Erevan.
Ja, sehr gut.
Armenien hat auf jeden Fall nicht mehr als 5 Millionen Einwohner.
Richtig, sehr gut. Drei sind es ungefähr.
Ach Mann, ich wollte doch gerade 3. Drei.
Ja.
Meine Antwort ist 3.
Mehr als Brandenburg, weniger als die Schweiz. Aber kleiner als Brandenburg, kleiner als Schweiz, größer als Brandenburg.
Mehr als jedes ostdeutsche Bundesland.
Nicht
und weniger als fast jedes westdeutsche Bundesland.
Berlin ein ostdeutsches Bundesland?
Ja, komm, das ist eine Frage der Perspektive.
Ich meine, wenn du im Westen bist? Ja,
hier in Charlottenburg. Nee, fällt immer raus bei der Betrachtung. Berlin ist, glaube ich, nicht so eindeutig.
Na gut. Weißt du noch was?
Gibt leckere lokale Spezialitäten.
Armenien, ich verbinde mit Armenien immer ein Land mit einer riesigen Diaspora. Und warum? Hast du irgendwas mitbekommen von der Geschichte Armeniens in den letzten Monaten
Nein.
und Wochen?
Nein, ich gebe ehrlich zu, ich bin, was Armenien angeht, total blank.
Also diesen, sagte der Bergkarabach-Konflikt etwas? So eine armenische Exklave, also leben viele Armenier in Aserbaidschan und dieser Landesteil hat aber zu Armenien gehört offiziell. Hast du davon schon gehört?
Nein.
Bergkarabach. Und dieser Konflikt hat geendet. Im August 2025 in Washington D.C. stehen drei Männer vor der Welt. Donald Trump in der Mitte. Wo sonst?
Ich hätte es unkommentiert stehen
lassen. Rechts der aserbaidschanische Präsident, vielleicht schon mal gehört, Ilham Aliyev. Und links der armenische Ministerpräsident Nikol Pashinyan. Okay? Und die unterstreichen einen Friedensvertrag nach 37 Jahren Konflikt. 37 Jahre. Also länger als die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer bewusst Nachrichten verfolgen hier bei uns, hast du ja gerade gesagt. Kühn. Der Bergkarabach-Konflikt begann Ende der 1980er Jahre. Also noch bei uns im lebenden Gedächtnis. Und zwar in dem Moment, als die Sowjetunion auseinandergefallen ist. Ende der 80er, Anfang der 90er. Eine Bergregion im Kaukasus, wunderschön. Kaukasus, erstmal, warst du schon mal im Kaukasus? Hast du eine Vorstellung oder würdest du gerne mal hin?
Viele wollen ja. Ich würde auf jeden Fall gerne mal hin. Ich will überall hin.
Ich habe ja gesagt, es gehört formal diese Region Bergkarabach zu Aserbaidschan. Es leben aber hauptsächlich Armenier dort oder
wie
haben
dort gelebt. Wie sind die denn dort gelandet?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Wie sowas passiert? Also sie sind
losgegangen.
Genau.
Die schön Völker gefunden.
Vermischt.
Also hier bleiben wir.
Naja, so wie es Exklaven gibt. Ich meine, warum gibt es so viele Deutschsprachige in Südtirol, in Italien? Irgendwann bildet sich eine Nation und dann werden nicht alle Teile übernommen in dieses Gebiet der Nation, die da entsteht. Und diese Region in Aserbaidschan spaltet sich ab von Aserbaidschan. Formell gehören sie noch dazu. Armenien ist zum Ende der Sowjetunion das reichere Land und auch das mächtigere von den beiden, von Aserbaidschan und Armenien. Es hat sich geändert im Laufe der Zeit. Mhm. Dann folgten Krieg, Waffenstillstand und so ein eingefrorener Konflikt.
Sehr hatten lange. Wir neu schon mal? Zypern.
Richtig. Und dann gab's...
Wir müssen einmal Querverweise aufmachen, weil für alle, die es interessiert, wir reden gerade relativ viel über Konflikte. Wir haben vor kurzem über Zypern gesprochen, wo es auch einen eingefrorenen Konflikt gibt.
Im September 23, auch weitgehend ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, zumindest hier bei uns, folgt eine blitzschnelle Militäroperation Aserbaidschans und die nehmen Bergkarabach ein, erobern das.
Letztes Jahr?
Nee, 23, vor drei Jahren.
Ach so.
Über 100.000 ethnische Armenier mussten über Nacht fliehen, haben Bergkarabach ihre Heimat verlassen, nach Armenien zurückgekehrt. Oder nach Armenien erstmals vielleicht auch geflohen.
Ey, jetzt klingelt's bei mir.
Bergkarabach.
Okay? Ja. Doch, ich habe sogar eine Doku gesehen auf Arte darüber.
Solltest du auch. Der Friedensvertrag vom August, den ich eben erwähnt habe, umfasst 17 Punkte. Beide Seiten erkennen die gegenseitige Souveränität an und territoriale Integrität, das, was man dann so in Friedensverträgen anerkennt. Und die Grenzen werden nach der Erklärung von Alma Ata von 1991 gezogen. Alma Ata, das war mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Vertrag, der geregelt hat, welche Region gehört zu welchem Land.
Nicht zu verwechseln mit der Alma Mater.
Alma Mater ist was anderes. Und diplomatische Beziehungen sollten erstmals wieder aufgenommen werden. Jetzt alles noch ganz frisch, Ende 25 beschlossen. Die gegenseitigen Klagen vor internationalen Gerichten wurden zurückgezogen. Armenien gegen Aserbaidschan und Aserbaidschan gegen Armenien. Und damit wird ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen, sagt auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul. Und das ist eine gute Nachricht erstmal.
Ja.
Wir bringen ja gute Nachrichten mit. Wir gucken uns ein Land an und bringen gute Nachrichten.
Ja.
Jahrzehntelang hat dieser Konflikt für Unruhe gesorgt und für so einen potenziellen Nachfolgekrieg und Nachfolgekonflikt. Und jetzt ist ein eingefrorener Krieg natürlich kein Frieden, aber auch ein schlechter Frieden ist erstmal besser als ein guter Krieg.
Es müsste es nicht besser heißen, jeder Frieden ist besser als Krieg?
Ja.
Okay, weil es
auch damit sagen,
dass es einen guten Krieg gibt. Ich will nicht picky sein, aber.
Bist du aber.
Ja, sorry. Wollte ich nicht aus dem Schwung rausholen.
Gibt also beiden Ländern und vor allem Armenien die Chance, endlich nach vorne zu schauen.
Ja.
Und sendet ein Signal in einer Zeit, in der Frieden im post-sowjetischen Raum selten und schwer ist. Sehen wir in allen Ländern, die irgendwie mal entweder zur Sowjetunion gehört haben oder eng verbandelt waren mit der Sowjetunion. Vor allem fühlen sich natürlich die Menschen verraten, die aus Bergkarabach vertrieben wurden. Diese 100.000 Armenier, die sind damit nicht glücklich. Die werden auch weiterhin potenzieller Unruheherd sein natürlich in Armenien. Aber was haben wir gesagt? Der schwerste Frieden ist besser als der leichteste Krieg.
Oder naja, was? Nee, es wird immer besser. Wir kommen auf jeden Fall der Wahrheit, kommen wir langsam näher. Jeder Frieden ist besser
deine
als
Wahrheit.
Krieg. Unsere Wahrheit.
Deine Wahrheit. Also Call to Action, informiert euch mal über Bergkarabach. Super interessante Region. Gibt's wahrscheinlich viel zu lesen bei Wikipedia, aber auch Arte-Dokumentation, wie du gerade gesagt hast. Und Links kann ich auch nochmal senden. Können wir in die Shownotes packen, wahrscheinlich diesmal, in dieser Woche. Donald Trump hat vermittelt.
Ja.
Weißt du, warum?
Warum? Weil er günstige Grundstücke irgendwo dort unten kaufen will.
Er hat den USA damit eine Route gesichert, über die man Handel treiben kann. Es ist ja eine wichtige Region, was den Handel zwischen Asien und Europa und damit auch Amerika und dem Nahen Osten betrifft. Diese Route heißt TRIP. T-R-I-P-P, steht natürlich für Trump Route for International Peace and Prosperity.
Ich wollte sagen, es ist der Trump International Pathway.
Ist ein bisschen wie die Seidenstraße, Initiative Neue Seidenstraße. Und es gibt damit einen amerikanisch kontrollierten und amerikanisch abgesicherten, was ja wichtig ist, Transitweg durch den Kaukasus für 99 Jahre. Und Armenien hat dafür den Friedensvertrag bekommen. Auch dafür haben sich die USA eingesetzt. Aber da gilt amerikanisches Recht, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dieser Route.
Und das müssen die dann aber dementsprechend auch sichern.
Ja, machen sie auch.
Deswegen ziehen die auch überall anders die Leute ab, damit sie die jetzt dahin schicken können.
Es verschiebt sich gerade viel, das stimmt.
In Rammstein soll es demnächst sehr günstige Grundstücke geben auf ehemaligen Militärgelände.
Gute Nachricht. Gibt noch eine zweite.
Ja.
Armenien wählt Europa.
Armenien so wählt Europa?
Richtig. Im März 25 hat das armenische Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dem EU-Beitrittsprozess einzuleiten. Das heißt, ging auch aus einer Bürgerinitiative hervor, darüber haben wir auch schon gesprochen, 60.000 Armenierinnen und Armenier haben die unterzeichnet.
So viele Links zu ehemaligen Sendungen. Wir hatten eben mal eben schon Zypern.
Ja.
Jetzt die Bürgerinitiativen.
Ja.
Wow.
Trump hatten wir auch schon gute Nachrichten. Viele.
Ja, wahrscheinlich.
Der Präsident hat das Gesetz unterschrieben, ist alles ganz frisch im April 2025, also gerade mal ein Jahr her. Und damit ist die EU-Integration erstmals als offizielles Staatsziel verankert für Armenien. Das heißt, Armenien hat jetzt offiziell das Ziel, in die Europäische Union einzutreten und da Mitglied zu werden.
Spannend.
Und dann, auch noch gar nicht lange her, 4. 5. Mai, der erste Gipfel zwischen EU und Armenien in Jerewan, in der Hauptstadt.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest, und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an. Wie viele EU-Beitrittskandidaten gibt es gerade?
10.
Wer ist es alles?
Es sind die Länder des westlichen Balkan, Montenegro, Nordmazedonien, die Ukraine,
ja,
großer umstrittener
ja,
Republik Moldau, Türkei,
ja,
seit über 20 Jahren.
Okay.
Ich weiß nicht, ob Armenien damit offiziell, kann sein, dass sie offiziell zum Beitrittskandidat sind, ob das schon zählt. Wenn es Armenien ist, dann ist Georgien auch dabei. Ich weiß da gerade nicht, ob der Prozess schon abgebrochen wurde wieder. Habe ich Albanien schon gesagt?
Nein, ich glaube nicht.
Albanien? Mehr haben wir gerade nicht. Was habe ich gesagt? Ungefähr 10. Also
8 waren es jetzt.
8 haben wir hinbekommen.
7 oder 8.
7 oder 8. Und es gibt jetzt erstmals Diskussionen in Norwegen und Island, ob man nicht der EU beitreten könnte. Vielleicht habe ich die damit reingemengt.
Kann schon.
Vor meinem inneren Auge sind es immer so 10 Länder. Meistens ist die EU attraktiver für Menschen, die außerhalb der EU leben, als für die, die sich zu wenig damit beschäftigen und schon drin sind und vielleicht so ein bisschen vergessen haben oder gar nicht sehen, für welchen Mehrwert und welche Sicherheit und welche wirtschaftliche Kraft die
Europäische Union. Und all diesen Leuten empfehlen wir einen Besuch an der Europäischen Akademie.
Richtig, kommt vorbei, Leute.
Kommt vorbei.
Endlich. Also, Gipfeltreffen zwischen EU und Armenien hat stattgefunden Anfang Mai. Der EU-Ratspräsident Antonio Costa ist da gewesen. Dann die Kommissionspräsidentin, die wir alle kennen, Ursula von der Leyen. Hüterin der Verträge, gab Gespräche, eine strategische Agenda, gemeinsame Erklärung, all das, was dazugehört. Und die EU hat bereits im September 24 mit der Visa-Liberalisierung begonnen. Das heißt, es wird dann einfacher, Visa zu beantragen für Menschen aus Armenien. Und Mittel werden zugesagt. Ja. Das Ganze wird finanziell unterstützt, auch aus der Europäischen Union. Ich glaube, aus Deutschland gibt es auch Geld. Bei mir steht hier 150 Millionen Euro. Und es gibt so eine Partnerschaftsmission, also gegenseitigen Austausch. Man hilft sich, öffnet die irgendwann die Verhandlungen und die Kapitel, so wird es ja genannt, Kapitel werden geöffnet und dann geschlossen. Wenn sie geschlossen sind, sind alle Bedingungen erfüllt für den EU-Beitritt. Und das alles passiert, während Russland davor warnt, diesen Weg weiterzugehen.
Natürlich.
Natürlich geht es oft erstmal um Gaslieferungen. Putin hat gedroht, Gaslieferungen einzustellen. Und das Interessante und auch der Knackpunkt ist dann, wie immer, ein bisschen mehr als 50% der Menschen in Armenien wollen zu beiden eine gute Beziehung, zu Russland und zur EU. Für so ein kleines Land, was so genau auch an der Kante ist, und der Iran ist auch nicht weit weg, also das ist eine Region, die extrem schwierig sein kann, was Frieden betrifft, ist das auch nicht naiv von den Menschen, die da leben, sondern es ist einfach die Realität. Ne? Du willst dich auch nicht so komplett auf eine Seite von den beiden schlagen. So, der Weg nach Europa ist möglich, auch wenn man keinen NATO-Schutz hat, auch wenn man noch nicht drin ist, aber ein erzürntes Russland in irgendeiner Form im Norden hat, gar nicht weit weg, was ja auch lange Zeit so der große Bruderstaat gewesen ist. Russland hat Armenien fallen lassen, als Aserbaidschan Bergkarabach zurückgeholt hat, weil sie zu tun hatten in der Ukraine, gar nicht in der Lage gewesen wären, Armenien zu beschützen. Russland war immer so die Schutzmacht von Armenien. Und jetzt gibt's eben aus der Zivilgesellschaft heraus mit Unterschriften eingeleitet ein offizielles Dokument, das sagt, Armenien will in die Europäische Union.
Sehr gut. Willkommen dann in 10 Jahren, wie lange auch immer so ein Beitrittsprozess dauert.
Davor stehen wir ja gerade vor dieser Frage, wie lange dauern diese Beitrittsprozesse?
Ja.
Und wie lange bleiben die Leute außen vor? Friedrich Merz hat in der letzten Woche einen Brief geschrieben, auch an die EU-Institutionen, und dazu aufgefordert, die Ukraine schrittweise aufzunehmen. Erstmal vielleicht ohne Stimmrechte, erstmal nur als Beobachter im Parlament.
Liebe EU, was ich euch schon immer sagen wollte.
Kennst du den Brief? Hast du ihn gesehen?
Nein. Habe ich nicht. Ich war komplett mit anderen Dingen beschäftigt und out of news.
Ist im Newsletter, im aktuellen Newsletter der Europäischen Akademie.
Ach, kann den man lese nachlesen. Ich aber immer. Den
kannst du
viel Werbung klicken. Heute für die ERB gemacht.
Zu Recht, zu Recht. Und also was ja dieser Beitrittsprozess zeigen würde, dass die Europäische Union keine Frage unbedingt von Geografie ist, weil Armenien hätte keine Grenze zu irgendeinem Land der Europäischen Union. So wie Zypern ja auch keine Grenze hat. Ich meine, die Inselländer kennen das schon. aber es wäre weiter weg. Geografisch erstmal schwierig.
Das ist spannend, das ist dann quasi wie so ein Satellitenstaat.
Richtig. Irland ist auch weit weg.
Ja, ist ein bisschen wie bei den Siedlern von Catan. Da probiert man ja auch immer mit einer Straße, sich dann irgendwie so weiter weg neue Regionen zu erschließen.
Richtig. Wann hast du das letzte Mal gespielt?
Siedler von Catan, gar nicht lange her. Wir spielen das regelmäßig als Familie.
Wer gewinnt?
Meistens Magnus. Er hat einfach ein gutes Händchen für gute Deals.
Jetzt gucken wir nochmal nach Armenien. Ja. Schauen, wie das Land demokratisch dasteht. Wie würdest du Demokratie messen?
Demokratie messen? Mhm. Freie Wahlen, freie Presse, alles, was grundsätzlich frei ist. Freie Religionswahl, freie Liebe. Alles, was grundsätzlich mit der freien Wahl des eigenen Lebens zu tun hat.
Sehr gut. Und ein Punkt, und der erste, den du angesprochen hast, die freien Wahlen finden statt. Jetzt im Juni 2026, also auch wieder.
Steht vor der Tür.
Steht vor der Tür. In wenigen Wochen ist es soweit. Und das zweite, was du genannt hast, war, glaube ich, Pressefreiheit. Ja. Da liegt Armenien vor Georgien zum Beispiel auf Platz 34 von 180 gemessenen Ländern.
Gut.
Ist nicht schlecht. Ja, wir sind auch nicht auf Platz 1.
Weiß ich. Und an der Stelle, ich habe heute schon viele Empfehlungen ausgesprochen, aber eines der besten Interviews, das ich in diesem Jahr aufgezeichnet habe, ist das Interview mit Max von Abendroth vom MDIF.
MDIF?
MDIF.
MDIF.
Die Beteiligung an Medienhäusern aufkaufen und so die demokratische Weiterarbeit, die freie Weiterarbeit von Medienhäusern sichern, damit sie eben nicht durch staatliche Konzerne übernommen werden.
Interessant.
Ja.
So, Armenien ist mittendrin in der Tendenz, noch bessere rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Das Land hat eine Revolution gesehen, die samtende Revolution hat den aktuellen Ministerpräsidenten 2018 ins Amt gebracht. Mhm. Jetzt muss man gucken, ob sich das alles verfestigt, ob die demokratische Bewegung dieses demokratische Programm an Kraft behalten können und das weiter umsetzen können. Und Umfragen zeigen, dass nationale Sicherheit immer noch ein wichtiges Ziel ist, aber andere Punkte, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bei Armeniern selbst immer wichtiger werden. Mhm. Was man also als Zeichen dafür lesen kann, dass Menschen anfangen können, Dinge anders zu sehen. Denken also an Demokratie, an Wirtschaft, an die Zukunft vor allem. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Auch wenn es ein kleines Land ist, sieht man auch unter welchen Bedrängnissen und unter welchen Gefahren die Leute sich trotzdem dafür einsetzen, mhm. mehr Mitbestimmung zu erlangen, obwohl sie natürlich auch ganz andere Sorgen haben, gerade mit dieser Nachbarschaft. Mhm. Armenien ist kein Musterknabe, was all diese Dinge angeht. Es haben sie auf den Weg gemacht. Mhm. Aber es ist ein Land, das sich entschieden hat, und eine Richtung zu wählen, mhm. die wir als richtig erachten, in einer Region, in der diese Wahl alles andere als selbstverständlich ist. Also andere Länder wählen andere Wege. Georgien hat es gerade nicht geschafft. Da hatten wir auch große Hoffnung. Aserbaidschan ist eine Autokratie, das wichtigste Nachbarland. Und Armenien geht den anderen Weg. Deswegen brauchst du jetzt unsere Aufmerksamkeit. Man soll sich das angucken. Es gibt eine OSZE-Delegation, es gibt Homepages, wo man sich das anschauen kann. Und ganz simpel, erzählt von Armenien. Interessiert euch mal dafür. Guckt euch das an, die Geschichte, die aktuelle Lage. Und dann wird's auch leichter zu verstehen, in welcher, was für einer geopolitischen Situation dieses Land gerade drinsteckt.
So, und während wir über Armenien gesprochen haben, habe ich nochmal geguckt, weil das ist immer was, womit man mich kriegt. Also das nächste Mal, wenn wir über ein Land sprechen, bring doch bitte mit, was dort gekocht und gegessen wird.
Also ich sag's dir, das ist wahrscheinlich auch fleischlastig, so wie der Kaukasus nun mal ist. Dann haben sie viel mit Obst und Gemüse, weil es einfach da alles wächst. Wunderbar.
Stimmt.
Pflaumen.
Was war das Erste, was du gesagt hast?
Fleisch, Salate, naja, so georgisch, ist doch schon super lecker. Es cool, ist sehr reichhaltig.
Ja, naja.
Alles schmeckt dir nicht? Was gibt's?
Nee, ich find's alles super. Ich find's nur richtig geil, dass quasi du die Pflaumen, Gemüse und Obst hervorhebst. Aber die ersten vier Treffer, die ich hier kriege, das erste ist Lavash, dünnes, weißes Fladenbrot. Dann kommt Korovats, traditionell armenischer Grillspieß mit Lamm, Schwein, Huhn. Dolma mit Hackfleisch und Reis gefüllte Weinblätter. Oh, das kann ich nicht aussprechen. Tivik, traditionelles Gericht mit gebratener Rinderleber. Gapama, ein festliches Gericht, mit dem ein Kürbis mit seiner säuerlichen, das hört sich gut an. Ein festliches Gericht, bei dem ein Kürbis mit einer süßlichen Mischung aus Reis, Trockenobst, Nüssen und Honig gefüllt und gebacken wird. Und Lahmacun. Schön, fahren wir hin.
Richtig gut. Ich fahre jetzt zum Notar und hol unsere apostillierte Urkunde ab, mit der wir eine europäische Akademie in Armenien mitgründen.
Wirklich?
Ja.
Ach, das gibt's doch nicht.
Fahr nicht zum Notar, ich fahre zum Landgericht.
Ach.
Fake News. Ist doch gleich hier um die Ecke, Amtsgerichtsplatz.
Und ihr gründet die mit?
Ja. So, pass auf, was hast du mitgebracht? Nächstes Mal.
Beim nächsten Mal.
Gute Nachrichten?
Beim nächsten Mal folgendes. Und zwar beschäftigen wir uns mit Melitin, einem Giftstoff, der von Bienen produziert wird. Wurdest du schon mal von einer Biene gestochen?
Natürlich.
Ehrlich?
Na klar.
Ich wurde schon mal von einer Wespe gestochen. an der Stelle, wo keiner von der Wespe gestochen werden will. Und zwar, ich finde es super spannend, ich bin über einen Artikel gestolpert und damit werden wir uns beim nächsten Mal auseinandersetzen.
Klingt erstmal nicht nach einer guten Nachricht.
Dieses Bienengift zerstört aggressive Brustkrebszellen innerhalb von 60 Minuten.
Okay, das klingt nach einer guten Nachricht.
Und das, was wir machen werden, wir werden nicht nur auf den Bienenstoff gucken, auf das Gift vom Bienen, sondern wir werden mal darauf gucken, wo eigentlich sich der Mensch das Vorbild der Natur genommen hat, um zu helfen und etwas Gutes damit zu machen. Es gibt so Teflon zum Beispiel. Ja, also nicht jetzt, der kommt jetzt nicht aus der Natur, Teflon, aber bestimmte Prinzipien sind eben der Lotus-Effekt, da ist es sogar danach benannt. Bestimmte Prinzipien sind aus der Natur entlehnt. Und wir gucken mal so auf die letzten 365 Tage dann zurück und schauen, was es für gute Nachrichten aus der Natur gibt, wo der Mensch sich etwas zu eigen gemacht hat, sich etwas nützlich gemacht hat, was eigentlich aus der Natur kommt. Wie an dem Beispiel des Giftstoffes Melitin, des Stoffes Melitin aus dem Bienengift, das eben Brustkrebszellen zerstören kann.
Nur Brustkrebszellen? Ist es so speziell auf diesen Krebs dann?
Ja.
Sind die unterschiedlich?
Weil die Herausforderung ist, das werden wir aber beim nächsten Mal ein ganz kleines bisschen mehr ausleuchten an diesem Beispiel. Ich werde mich noch richtig reinarbeiten, aber um dir eine Vorstellung davon zu geben, es scheint drei unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, wie man Brustkrebs, wie man das nicht heilen, aber wie man damit umgehen kann, wie man das mit Medikamenten behandeln kann. Mhm. Und ein Problem wird es immer dann, wenn keine dieser drei Behandlungsmethoden richtig eindeutig funktioniert. Und die Frage ist, und darauf stellt eben dieser Artikel ab und dieses Ergebnis, die Frage ist, inwiefern kann dieser Stoff aus dem Bienengift genau an solchen Stellen als Waffe aus der Natur dann weiterhelfen? Krass. Damit spannend. Werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen.
Freue ich mich drauf. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.